Praktisch 15 Runden sind gespielt in der Super League. In Deutschland verlor man ein Lokal offenbar immer häufiger durchs Fenster und übers Dach. Der Jean-Pierre Nsame verlangt auf Instagram, dass man seinen Schlag gegen den Yannick Schmid nicht nur von links anschaut, sondern wahrscheinlich auch von rechts. Sion und Vaduz proben den Zwergenaufstand und wir fragen uns, wie kommt der Breel Embolo je wieder aus dieser Bredouille? Ist der Blair im Gemayli der beste Transfer, den es je gibt? Und wie fest dürfen Fußballer auf Instagram abladern? Damit herzlich willkommen bei der dritten Halbzeit, einem Fußball-Podcast von TAM Media. Mein Name ist Florian Ratz und ich habe eine grossartige Runde, wie ich finde. Aus Bern zugeschaltet ist der Dominik Wiemann. Dominik, wie häufig hast du schon ein Beiz aus dem Fenster und übers Dach verloren?
Und dann noch irgendwie in eine Badwanne reingelegen.
Also das habe ich schon gemacht, nachdem ich in einer Beiz war, weil ich in eine Badwanne gelegen bin.
Das habe ich auch schon gemacht, genau. Aber da, also, da habe ich auch noch Wasser reingelassen. Von dem her. Also, wenn ich, ohne Wasser bin ich, glaube ich, noch nie in eine Badwanne reingelegen. Ja, noch nie, glaube ich. Aber da bin ich auch nicht der Einzige, der das noch nie gemacht hat.
Dann meldet sich aus den Walliser Alpen der Samuel Burgener. Samuel, mir hat der Elias geschrieben, weil du in der letzten Sendung gesagt hast, eine Fußballerkarriere ginge 15 Jahre. Und der Elias findet, der Durchschnitt einer Profikarriere im Fußball beträgt keine 7 Jahre. Wie kommt er auf 15? Das wäre, als würde ich behaupten, die ideale Reifezeit eines Raclette-Käse beträgt einen Monat.
Okay, mit Raclette-Käse bin ich überfordert und das andere habe ich aus dem Bauch gerechnet. Also wenn ich mit 18 oder 20 anfange zu shooten und bis 35 mag, komme ich doch auf 15 Jahre, oder ist das falsch?
Ja, aber wahrscheinlich mögen nicht alle, oder? Das ist wahrscheinlich
mögen nicht alle so lange. Ja.
Und schließlich ist der Kai Foser wieder bei uns. Kai, deine Aussage im letzten Podcast, dass ein Fußballer mit einem Jahreslohn von 148.201 Franken noch kein Grossverdiener sei, hat für extrem viele Kommentare auf der TAMedia-Webseite gesorgt und auch für einige Mails. Und der Claude hat mir zum Beispiel geschrieben, wenn man das weiterdenken würde, deine Argumentation, dass der Fußballer ja etwas braucht für nach der Karriere, dann sieht das ein bisschen wie eine Anspruchshaltung, dass der Bund jetzt dafür sorgen muss, dass ein Spieler quasi genug Geld bekommt für seine Zeit nach der Karriere und sein Leben so oben geniessen kann.
Nein, der Bund muss natürlich nicht dafür sorgen. Ich meine, die Spieler werden auch nicht subventioniert, sondern Clubs. Und ich finde, der Bund sollte das nicht verhindern, dass man kann etwas ansparen kann.
Gut, wenn ihr mir auch etwas schreiben wollt, dann könnt ihr das machen auf florian.ratz@tamedia.ch oder über unseren Insta-Kanal dritte.halbzeit.podcast. Und ich glaube, wir kommen nicht dran vorbei in unserer Sendung, uns über Ausgang und Fußball und Instagram-Posts zu unterhalten. Kai, wir haben ja mit dir hier, glaube ich, einen Fachmann. Bei Insta-Posts weiß ich nicht, aber Ausgang und Fußball.
Ja, gut, ja, ich bin sicher auch schon das ein oder andere Mal im Ausgang gewesen, das ist ja so, ja.
Und geshootet hast du auch. Genau. Nein, die verrückte Geschichte vom Breel Embolo, wo in Essen von der Polizei reingenommen worden ist und es jetzt mehrere Darstellungen gibt. Die von der Polizei geht so, dass sie jemanden gesehen haben nach einer Party aus dem Fenster steigen, über das Dach säckeln in eine Wohnung rein und dass sie in dieser Wohnung einzig und allein den Breel Embolo getroffen haben. Dann gibt es noch irgendwie Geschichten, dass er dort sich probiert hat, in der Badwanne zu verstecken. Das kennt jeder, der Kinder hat. Das ist ein sehr gutes Versteck, wenn man daheim mal einen Regentag verbringen muss. Und es gibt im Breel Embolo seine Darstellung, dass er dort ist bei Kumpels einen Basketballmatch schauen. Aber schon eine total crazy Geschichte, oder Samuel?
Ja, krass. Krasse Geschichte. Und ich vermute jetzt mal, der Breel Embolo hat sich da mit einem sehr frühen Statement auf Facebook, wo er es geleugnet hat, dass er an der Party teilgenommen hat, jetzt doch so leicht in Schwierigkeiten gebracht. Und jetzt geht es, glaube ich, darum, so ein bisschen, einfach mal zu schauen, was passiert. Gladbach ist sehr vorsichtig. Also sie haben nach einem Corona-Test zurück in die Mannschaft gelassen, haben sogar spielen lassen. Und wenn sich jetzt herausstellt, dass der Breel gelogen hat und wahrscheinlich wiederholt gelogen hat, also vor dem Team gelogen hat, vor der Vereinsführung gelogen hat und auf Instagram gelogen hat, ja, dann wird es ungemütlich.
Also mir kommt die Geschichte ein bisschen so vor wie Clinton, oder? Aber am Schluss ist ja eigentlich gar nicht das gewesen, wo er halber drüber gestolpert ist, was er gemacht hat mit seiner Praktikantin, sondern dass er das einfach abgestritten hat. Dominik, wie siehst du die Geschichte?
Ja, definitiv. Das könnte dann wirklich auch zum grossen Problem kommen im Nachhinein. Ich glaube, das lernt man auch in Krisenkommunikation. Ist am besten manchmal, wenn man gerade von Anfang an einen reinen Tisch macht, sich auch Reue gezeigt. Ich hoffe, er hat auch eine gewisse Reue. Also wenn es dann wirklich so war, wie es die Polizei glaub, so darstellt. Von dem her, ich meine, hat er dieser ganzen Geschichte sicher Luft weggenommen. Aber jetzt brennt das Feuer und es brennt lichterloh.
Kai, wenn man einen Match hatte und dann fährt man richtig heim. Und was viele Fußballer ja sagen, sie können häufig nach dem Match eh nicht schlafen, weil das Adrenalin irgendwie noch so hoch ist. Also jetzt mal von der Entrüstungswelle her, wie schlimm ist es denn, dass ein Fußballer dann noch irgendwie noch immer in den Ausgang geht?
Ja, ich meine, in normalen Zeiten finde ich das nicht schlimm und es darf auch mal vorkommen, aber natürlich in dieser Zeit mit Corona, mit diesen Massnahmen, wo man eigentlich genau auf solche Sachen verzichten sollte, ist es natürlich schon ein grosser Fehler. Vor allem, wenn man weiss, man steht in der Öffentlichkeit, so Geschichten können rauskommen, dann ist das sicher ein bisschen naiv, wenn man da einfach also an einer Veranstaltung teilnimmt, wobei es gilt ja immer noch die Unschuldsvermutung. Also von dem her, wir wissen ja nicht wirklich, ob sich alles so abgespielt hat oder wie sich es abgespielt hat. Aber natürlich ist das unglücklich und was halt auch noch dazu kommt, ist nachher die Berichterstattung, wo von leicht bekleideten Frauen geredet wird. Ich weiß nicht, was das für eine Relevanz hat, ob jetzt auf einer Party 15 Frauen sind und ob sie, wie sie angelegt sind.
Das finde ich übrigens auch einen total spannenden Punkt. Und ich habe gedacht, warum steht leicht bekleidete Damen? Was ist das genau?
Und das ist natürlich genau darauf zurückführen, dass man den Brel-Embolo da will, in ein schlechtes Licht stellen und das hat natürlich nachher auch dazu geführt. Nein, aber noch zusätzlich, ich meine, wenn das nicht gestanden wäre, dann würde es auch nicht unbedingt einen Grund geben zum Lügen. Der Brel-Embolo ist ein verheirateter Familienvater. Und das ist natürlich nachher schon auch familientechnisch wahrscheinlich nicht einfach, wenn die Frau so etwas liest, oder? Und ich denke, da ist er vielleicht in eine Ecke reingedrängt worden, wo er fast nicht mehr hätte können anders als das Ganze abstreiten. Und da finde ich die Berichterstattung sehr fahrlässig und weil ich es auch nicht relevant finde, wie viele Frauen das da sind, er wird sie ja nicht alle selber eingeladen haben, er wird auch nicht mit allen geredet haben oder irgendetwas gemacht haben, aber das ist natürlich ein Nebenschauplatz, wo natürlich dann schon einen dazu verleitet, vielleicht das Ganze abzustreiten, weil man nicht noch mehr Probleme haben will.
Ich finde, es gibt eine ganze Diskussion wie zwei Ebenen. Und die eine Ebene ist, wie sehr taugt ein Sportler oder ein Fußballer jetzt im Spezifischen als Vorbildfunktion. Und es ist ja gerade jetzt bei dem Corona auch immer so die Erwartungshaltung, dass man sagt, Fußballer dürfen jetzt halt nicht mehr Handshake machen und müssen sich vorbildlich verhalten und so weiter. Und das ist in dem Sinne paradox, also das wird Fußballer immer so oder viele von diesen Fußballern als Halbdebile abkanzeln und sagen, okay, ihr fehlt Ausbildung, ihr fehlt Wissen, ihr fehlt irgendeine Grundintelligenz. Das ist ja so ein Gemeinplatz, den man immer wieder braucht. Und plötzlich hat aber die Gesellschaft das Gefühl, oh, jetzt können wir von diesen Fußballern mehr verlangen. Und das ist halt einfach das ist wahrscheinlich einfach falsch. Die Gesellschaft hat den Anspruch, dass Sportler als Vorbildfunktion eine Vorbildfunktion einnehmen und das schaffen sie nicht. Und im Grunde ist es ja nicht überraschend.
Nein, überraschend ist es nicht. Das ist halt einfach eine grossartige Geschichte. Und was schon auch noch speziell ist, finde ich, wie offensiv dass die Polizei kommuniziert, auch mit Namensnennung und so. Oder? Das ist ja immer die Frage, also wo ist die Relevanz, warum muss die Öffentlichkeit wissen, wer dort war an dieser Party? Und da kommt eben wahrscheinlich schon das, dass man sagt, und ich glaube, die Diskussion ist in Deutschland einfach viel schärfer als bei uns in der Schweiz. Andere Leute dürfen ihren Beruf nicht ausüben und Fußballer dürfen. Und dann haben sie sich gelähmt, auch an die Regeln zu halten. Oder? Ich glaube, es geht gar nicht einmal so darum, dass der Fußballer soll moralisch jetzt irgendwie eine grosse Vorbildfunktion haben, sondern soll sich einfach bewusst sein dessen, dass er gegenüber, ich weiß nicht, was in Deutschland alles zu ist, ich glaube, praktisch alles gegenüber einer Coiffeuse einfach bevorteilt ist im Moment und sich dann dementsprechend enthalten.
Ja, ich meine, also es ist ja nicht nur verwerflich, weil es ein Fußballer ist. Es wäre auch verwerflich, wenn er kein Fußballer ist, sondern einfach der Otto-Normalverbraucher. Ich meine, in der heutigen Zeit, wo Sachen zu sind, in der Schweiz sind es 5 Leute, die sich noch privat dürfen treffen. Ich weiss nicht, wie es in Deutschland ist, aber es sind sicher nicht 15 Leute, gar nicht davon aus. Und ich meine, also es ist sowieso verwerflich. Es ist nicht mal verwerflich, weil er Fußballer ist, in der Öffentlichkeit steht und, auch noch mehrere Millionen verdient. Ich meine, ja.
Genau, das ist ein wichtiger Punkt. Also mit diesen Lehen, das, was der Kai letztes Mal gesagt hat, dass man mit 148'000 Franken nicht automatisch Spitzenverdiener ist und dass man für Karriere nachsorgen muss. Ein Teil, wieso das hohe Lehen bei Fußballer oder Spitzensportler legitimiert sind, ist natürlich, weil man einfach krasse Einschränkungen im Privatleben hat. Und völlig klar, nein, der Breel Embolo darf in dieser Phase nicht an eine Party gehen. Und dafür hat er dafür Ende Monat ein bisschen mehr Geld auf dem Konto als unser eins. Und das ist dann wieder so, gilt als eine Art Ausgleich.
Das ist schon so, aber eben, ich finde einfach, dass ein Fußballer, der so jung ist, auch mal den Fehler machen und man darf so Sachen nicht so dramatisch anschauen und sehen, weil wer von uns hat, wo er 20, 25 ist, keinen Fehler gemacht. Also das ist wahrscheinlich jeder. Und ich denke einfach, dass man da irgendwo ein gewisses Verständnis auch muss haben, dass vielleicht auch ein junger Fußballer mal so einen Fehler macht oder vielleicht auch mal 2, 3 Fehler macht, bis er realisiert, was wirklich wichtig ist in dem Sport und im Leben und auf was es darauf ankommt. Und ich glaube, die Lehre wird Breel Embolo definitiv daraus ziehen, weil er ist sicher nicht auf den Kopf geht. Er ist ein intelligenter junger Bursch und er wird seine Lehre daraus ziehen. Da bin ich mir 100% sicher.
Ich finde es noch ein wichtiger Punkt, was es über den Breel Embolo aussagt. Und das finde ich wie die zweite Ebene, wenn ich vorher von der ersten Ebene gesprochen habe, inwiefern ein Sportler als Vorbild taugen muss oder kann. Und die zweite Ebene ist der Breel Embolo selber. Und es ist jetzt gemessen an der Begabung, die er hat, gemessen an den körperlichen Voraussetzungen, die er hat, ist ja die Karriere bis jetzt nicht so gelaufen, wie sie heute sollen laufen. Und ich frage mich schon, was passiert nach so einem Geschehnis? Also, was immer da passiert, du bist an der Party, möglicherweise bist du sogar in der Badwanne, wirst von der Polizei geholt und dann machst du so ein Statement auf Insta. Und wahrscheinlich hat er sich mit seinem Berater abgesprochen, wenn ich mich nicht irre, ist das immer noch der Erdin Shaqiri. Und das geht also in die Richtung, wo man sich schon lange fragt, wie gut ist der Breel Embolo beraten, also der erste Wechsel von Basel direkt zu Schalke, dem grössten Krisenclub im Weltfußball. Und das zeigt für mich so ein bisschen, ja, Ist der Breel im richtigen Umfeld, für so Situationen richtig einzuschätzen? Und hat er genug ausgetauscht, dass er auf die Corona-Situation sensibilisiert ist? Und ich finde, so, wenn das noch ausführen kann, es ist ja beim Breel Embolo, gerade auch in der Nazi, immer so gewesen, dass er sich sehr im Schatten bewegt hat. Von Xhaka, von Shaqiri, von Jan Sommer. Und der Schatten, die Schattenposition hat er sich rhetorisch auch immer ausbedungen. Es hat eine sehr ulkige, lustige, schöne Szene gegeben, wo die Nazi damals so am Kriseln war, mit Balkangraben in Anführungszeichen. Und hat der Breel gesagt, ja, ich will jetzt nicht noch Verwirrung stiften, jetzt haben wir so viel Streit, jetzt kommt dann noch ein Schwarzer. So hat er das gesagt und man hat gemerkt, okay, das ist ein wahnsinnig herziger Bursch mit einer grundgütigen Seele und hat das damals gut gefunden, aber in dem Schatten, dass er nicht zu viel sich will einbringen und dass er nicht zu viel Aufmerksamkeit will, so hat er in der Nazi natürlich in den letzten Jahren auch immer gespielt. Er war irgendwo außen vor und hat so manchmal wieder mal einen guten Match gehabt und dann wieder ein paar weniger gute, aber gemessen am Talent hat er natürlich viel mehr sollen kommen. Und ich finde schon, dass ein junger Spieler kann Fehler machen kann. Aber beim Breel Embolo konkret ist es jetzt wirklich Zeit, dass er irgendwie erwacht und dass er merkt, in welchem Umfeld bewege ich mich, was habe ich für eine Rolle als Profifußballer, als Familienvater, was habe ich für eine Verantwortung durch mein Talent, das ich habe. Und das sind, ja, finde ich, interessante Fragen.
Also, noch schnell zum Einhaken. Der Wechsel zu Schalke ist sicher auch im Nachhinein wirklich nicht gut gewesen, aber das mit der Karriereplanung, ich finde auch gerade den nächsten Wechsel zu Gladbach habe ich sehr gut gefunden und ich finde, man hat bei Embolo, jetzt, seit er eigentlich in Gladbach spielt, hat man wirklich auch eine Entwicklung gesehen. Er hat natürlich, und das gehört auch zu seiner Geschichte, er hat schon viel Verletzungspech gehabt, ist durch schwere Verletzungen auch immer wieder gebremst worden, jetzt auch wieder das letzte in diesem Herbst. Und ich finde, das könnte dieser Geschichte eben umso mehr noch Gewicht geben. Weil eben jetzt, mir denkt, in Gladbach hat er etwas gefunden, hat einen sehr guten Trainer. Ich halte den Rosen für einen von den besten jungen Trainer in Europa. Er hat einen Trainer, der eigentlich auf ihn gesetzt hat. Und wenn sich natürlich jetzt das als Wahrheit herausstellt, also nicht seine Sicht der Dinge, sondern die Sicht der Dinge von der Polizei, dann gehen wir ja davon aus, dass er den Trainer hat angelogen, dass er die Mannschaft hat angelogen, und ich weiss dann nicht, ob das nur mit einer saftigen Geldbuße von vielleicht mehreren 100'000 Franken da ist. Ich glaube, da könnte wirklich ein Vertrauensbruch vorhanden sein, wo dann er auf Tour in Gladbach, in Mönchengladbach könnte vor Problemen stellen.
Die Frage, die Samuel gestellt hat, die habe ich mir auch sofort gestellt, als ich das Insta-Post gelesen habe. Was hat hier der Berater gesagt? Hat der Berater gesagt, es ist eine gute Idee, dass wir jetzt mit diesem Post rausgehen, sozusagen auf einen Gegenangriff gehen, oder das ist alles falsch? Und fällt ihm das nicht auf die Füße? Und das, also wenn es ihm auf die Füße geht, dann ist das ja eigentlich fast schon ein Grund, den Berater zu wechseln. Also genau für das verdient ja eigentlich ein Berater Geld, oder? Dass er ein Spieler durch so Situationen durchmanövriert. Ich habe mit meiner Frau das besprochen und gesagt, ich kann alles nachvollziehen, also falls es jetzt so gewesen ist, ich kann die Panik, also dass man an eine Party geht, kann ich nachvollziehen. Ich kann verstehen, dass man Lust hat, Menschen zu treffen. Ich glaube, wir alle haben das Gefühl, oder, dass man gerne wieder mal Menschen treffen würde. Dann hat man sich halt nicht gut überlegt, hat man es gemacht. Ich kann das irgendwie nachvollziehen. Ich kann es auch eine Panikreaktion, wenn dann die Polizei kommt. Fuck, ich bin ja Fußballer, ich dürfte ja gar nicht da sein. Da hat es ein offenes Fenster. Das kann ich irgendwie auch noch nachvollziehen. Sich in einer Badwanne verstecken, wenn man schon komplett irgendwie sowieso schon alles falsch gemacht hat, was man halt können falsch machen, kann ich irgendwie auch noch nachvollziehen. Aber wenn es dann auskommt, dann so etwas zu schreiben, wo eben im Fall, dass es wirklich einfach so auf die Füße geht, das ist einfach das, was ich nicht begreifen kann.
Ja, es kommt halt ein bisschen darauf an, was er auch am Berater gesagt hat. Wenn er natürlich am Berater sagt, er ist nicht an dieser Party gewesen und er ist einfach gut Basketball schauen, ist ja logisch, dass der Berater sagt, ja okay, dann musst du ein Statement rauslassen, oder? Also das Gleiche auch mit Gladbach. Er hat ja Gladbach auch gesagt, er sei nicht dort gewesen, und die haben das Statement wahrscheinlich auch abgesegnet und haben es auch auf ihrer eigenen Vereinswebseite gepostet, abgedruckt. Und das ist natürlich das Problem. Für mich geht es wirklich auf den Punkt zurück, dass die Berichterstattung von Anfang an sehr negativ war für ihn. Eben mit den leicht bekleideten Mädels. Völlig irrelevant. Also was da genau für Leute gewesen sind und wie sie angelegt sind, völlig irrelevant. Da wird der Brille im Bolo in eine Ecke reingedrückt als Familienvater, wo er irgendwie nicht mehr rauskommt und er versucht nachher das wahrscheinlich abzustreiten. Wie gesagt, es gilt immer noch die Unschuldsvermutung, aber da kommst du dann halt irgendwie nicht mehr draus raus und dann sagst du vielleicht auch dem Berater, du bist nicht da gewesen, weil der Berater macht dir auch die Hölle heiss, wenn du da gewesen bist. Das ist ja logisch. Und kannst es ja auch vor der Frau nicht rechtfertigen, wenn so etwas in der Zeitung steht, oder?
Also, das mit den leicht bekleideten Frauen, ich gehe mal davon aus, dass heutzutage 20-jährige Frauen an einer Party in einem Innenraum tendenziell leicht bekleidet sind. Klar, es ist tendenziös von der Bildzeitung und so weiter, aber ich finde schon, dass das ein sehr krasser Nebenschauplatz ist und dass das in der Diskussion jetzt überhaupt nicht irgendwie eine Rolle gespielt hat. Und der Breel ist jetzt nicht irgendwie als Swingerclub-Besucher abgestempelt worden, sondern als Ignorant von Corona-Massnahmen. Also von dem her finde ich, dass durch meinen Nebenschauplatz. Ich finde, die Vorwürfe, die man immer macht, sind klar, okay, Corona-Party und so weiter. Und was ich mich wirklich frage, ist, wie funktioniert das Leben für den Breel jetzt in diesem Team? Also, gesetzt den Fall, er hat gelogen und er bewegt sich in der Mannschaft und er legt wahrscheinlich weiter und weiter und weiter und irgendwann, also platzt doch da irgendetwas. Und es ist interessant, was Bild-Zeitung Kita geschrieben hat, dass Gladbach jetzt sehr zurückhaltend ist mit Strafen und so weiter, weil es natürlich um Ablösesummen geht, vielleicht am Ende der Saison bei einem potenziellen Verkauf an einen englischen Club oder so, wo dann sofort Beträge von 15 oder 20 Millionen gereicht werden und dass man da jetzt probiert, den Fall möglichst schnell zu schließen. Aber es sieht ein bisschen anders aus im Moment.
Wenn wir noch über den Schweizer Fußball sonst reden, ausser Breel?
Unbedingt.
Dann lasst uns doch mal nach Basel hören.
Ja, es ist sehr enttäuschend und ich weiß nicht genau, was ich sagen soll. Ja, wir müssen weitermachen, so gut es geht, aber den Abend müssen wir vergessen, vor allem die zweite Halbzeit. Ja, probieren weitermachen, aber es ist unglaublich, jetzt hocken wir schon wieder ja, enttäuscht da in der Kabine, miteinander anschreien und ja, das kann es einfach nicht sein.
Der Luca Zuffi nach dem 1-4 vom FCB gegen den FCZ und mir gefällt vor allem an dieser Aussage, dass man sich jetzt wieder gegenseitig anschreien muss. Also die Stimmung offensichtlich in der Garderobe einem Match entsprechend. Kai, hast du den Match gesehen? Hast du in der zweiten Halbzeit irgendwie das Gefühl gehabt, da steht überhaupt ein FCB auf dem Platz?
Ich habe den Match geschaut, ja. Und es hat mich wirklich überrascht, wie der FCB in der zweiten Halbzeit auftreten ist, dass sie eigentlich das, was sie in der ersten Halbzeit eigentlich recht gut gemacht haben, überhaupt nicht mehr auf den Platz bringen. Sie haben den Ball nicht mehr laufen lassen, sind nicht mehr in gute Positionen gekommen. Was aber auch daran liegt, dass es der FCZ extrem gut gemacht hat in der zweiten Halbzeit. Sie sind endlich mal hoch angegriffen, haben das Pressing aufgesetzt, wo man in den letzten Spielen eigentlich von ihnen nicht so gekannt hat. Also sie sind auch in der ersten Halbzeit meistens in der eigenen Platzhälfte gut gestanden und sind gut verschoben. Aber nachher, in der zweiten Halbzeit haben wir gerade gesehen, von Anfang an, okay, die gehen jetzt euch gut pressen, die wollen Basel unter Druck setzen, zu Fehler zwingen, Spieldiktate so in die Hand nehmen und das ist ihnen hervorragend gelungen in der zweiten Halbzeit. Also ist auch wirklich eine Top-Leistung vom FCZ. Da kann man jetzt auch mal sagen, das ist jetzt wirklich nicht unbedingt nur am FCB geschuldet, dass sie das Spiel verloren hat, sondern vor allem am FCZ, wo dann wirklich extrem mutig, dominant auftreten ist in der zweiten Halbzeit.
Ich bin eben mit meinem sehr guten Freund Christoph Kiesler gesessen an diesem Match. Natürlich mit 2 Meter Abstand und Plexiglas dazwischen. Und irgendwann in der zweiten Halbzeit hat er mir gesagt, also du, Florian, also wie der Kai 60 Franken für den Schönbi zahlen, das würde ich jetzt nicht. Aber vielleicht zahlt man sie jetzt für den Gemaili.
Definitiv, nein, es war nicht sein bester Tag gewesen, aber er war auch Teil von dieser Mannschaft, die den FCB auswärts 4-1 geschlagen hat. Also er hat nicht so Glanzpunkte können setzen wie jetzt ein Blerim Gemaili oder ein Marquesano oder ein Yannick Brecher. Und nicht zu vergessen, der Dumbia, der alles abgeräumt hat dort in der Mitte, der einen überragenden Match gemacht hat, meiner Meinung nach, wo er eine riesige Verstärkung ist für die Mannschaft und auch ein Sobiech. Also das sind, FC hat wirklich super Transfers gemacht auf diese Saison und eigentlich meiner Meinung nach alles richtig gemacht. Also was wir auch jahrelang oder monatelang predigt haben, sie brauchen die Spieler mit Persönlichkeit, eine Achse, eine Innenverteidigung, die die Abwehr kann dirigieren kann, die Verantwortung übernimmt, die etwas ausstrahlt, dann ein Sechser, der etwas ausstrahlt, ein Blerim Gemaili, dann ein Abraumer, wo der Thomas Schiffer immer gesagt hat, es braucht einen Gattuso und das haben sie auch mit dem Dumbia und wirklich sehr gut eingekauft.
Ich finde das super, Kai. Damit muss nämlich der Arman uns nicht 3 Wochen boykottieren, haben wir nämlich geschrieben. Wenn wir also jetzt heute den FCZ nicht loben, dann denken wir uns 3 Wochen lang nicht hören.
Nein, es gibt auch gar keinen Grund, sie nicht zu loben. Also es war wirklich eine hervorragende Leistung.
Unbedingt den FCZ loben. Ich sage nur euch, was ich jetzt über den Blerim Gemaili gelesen habe, mit dem gloriosen Einstand, wo tatsächlich eine hervorragende zweite Halbzeit gespielt hat. Ich sage nur, es hätte dann natürlich in der ersten Halbzeit auch in eine andere Richtung gehen können. Also Brecher war 2-3 Mal überragend gewesen und der Match kann eine andere Wende nehmen. Das würde ich einfach mal gerade so einwerfen. Und es ist, ich habe mich dann gefragt, wie kann man in der zweiten Halbzeit so abstürzen mit so viel Führungsqualität auf dem Platz, wie der FCB das gehabt hat. Und irgendwann ist mir der Gedanke gekommen, ja, vielleicht hat es von dieser sogenannten Führungsqualität wie auch so ein bisschen zu viel. Und wenn man nachher mal die Aufstellungen angeschaut vom FCB, da hat es Tim Klose drin, Erhard Schömert, Silvan Widmer, Fabian Frey, Luca Zuffi, Valentin Stocker, Baitim Kasami. Und das sind alles Spieler, die im Kreis von der Nazi sind oder irgendwie noch so halbpatzig sind. Die haben natürlich alle relativ einen guten Lohn, die haben alle einen gewissen Anspruch, was die Hierarchie betrifft in der Mannschaft. Aber eben, in unserem Grund sind sie ja nicht mehr so in den ersten 15 in der Nazi. Und ich frage mich schon, ob das eine Struktur, eine Hierarchie ist, die in einem Fußballteam auf die Tür funktioniert. Also ich finde, da hat es relativ viel Häuptling. Und Ich weiß nicht, wie sich das jetzt konkret auf das Spiel auswirkt vom FC, aber das kann ich nicht beurteilen. Aber dass man so einen Einbruch erleidet gegen einen guten FCZ, aber kein wahnsinnig grandioser FCZ, das hat mich doch sehr verwundert. Und dann haben wir jetzt mal wundert, was du sagst, Kai. Also weißt du, so von der Zusammensetzung von einem Team.
Mhm. Ja, ich finde grundsätzlich, ich gebe dir recht, es hat viele Spieler, die den Anspruch haben, Führungsspieler zu sein beim FCB. Ich finde das allerdings gut. Man hat auch gesehen, dass, wo der Valentin Stocker in der Halbzeit raus ist, dass da etwas gefehlt hat. Also ich finde schon, dass es die Spieler braucht auf dem Platz, die auch Verantwortung übernehmen können. Valentin Stocker ist in der Offensive eigentlich der Einzige, wo das wirklich kann, neben dem Beit im Kasami, wo sich super eigentlich eingelebt hat, aber wo jetzt halt auch Schwierigkeiten gehabt in der Vorbereitung, Mannschaftstraining nicht können mitmachen, irgendwie nur 2-3 Training dabei gehabt. Das soll keine Ausrede sein, weil genau das Gleiche ist ja am Blirim Cemaili auch passiert, dass er nicht können die ganze Vorbereitung mitmachen, dass er ein Jahr keine Spielpraxis gehabt. Das ist, also finde ich, herausragend, wie er für das gespielt hat. Das hätte ich ihm jetzt wirklich so schon zutraut, aber ich habe es nicht erwartet. Und das ist außergewöhnlich, wie er auftreten ist und wie er das Ganze in die Hand genommen hat. Oder? Und das hätte den beiden Kasami jetzt in dem Spiel nicht können abliefern können. Hat es auch schon Zeit gehabt. Fabian Frey hat auch keinen guten Match gehabt. Luca Zuffi kommt halt auch von einer schwierigen Zeit, lang verletzt gewesen. Ist jetzt auch nicht unbedingt ein Spieler, der dafür bekannt ist, dass er mal reingrätscht oder mal die Mannschaft kann wachrütteln kann. Und irgendwo durch auch ein Klose ist noch nicht so da, seine Leistung stimmt noch nicht so, ist viel auch noch ein bisschen unsicher und darum kann er vielleicht auch nicht den Einfluss aufs Spiel nehmen, den er eigentlich von sich erwartet oder wo die Mannschaft auch von ihm erwartet. Also es gibt einige Baustellen beim FCB, nichtsdestotrotz haben sie meiner Meinung nach von der 15. bis zu der 45. Minute ein super Spiel eigentlich gemacht, mit und ohne Ball. Und dort, wenn dort das Goal fällt, dann sieht das Ganze auch anders aus. Aber eben, dass man nachher nicht hat reagieren auf den FCZ, ist eher daran geschuldet, dass vielleicht Valentin Stocker nicht mehr auf dem Platz war, dass gewisse Spieler nicht auf ihrem Höchstlevel spielen, wo Verantwortung übernehmen in dieser Mannschaft. Und jetzt nicht unbedingt meiner Meinung nach daran geschuldet, dass es zu viele Häuptlinge auf dem Platz sind. Auch ein Widmer, der auch eine schwierige Zeit jetzt hatte in der Vorbereitung, krank war, muss nachher ausgewechselt werden. Also die Häuptlinge sind einfach nicht in bester Verfassung.
Darf ich noch schnell einhaken?
In dem Spiel und den Thauland Xhaka fehlt halt in solchen Kämpfen auch extrem.
Es hat ja gar keinen Platz für den Thauland Xhaka.
In so einem Spiel würde es Platz haben, definitiv. Der hätte gespielt und hätte genau die können dagegen haben im Mittelfeld gegen einen Dumbia und einen Cemaili, was ein Zuffi, Frey und Kasami in diesem Spiel einfach nicht können. Aber das sind auch nicht unbedingt die Stärken von diesen drei Spielern, so gegen solche kampfstarke Spieler dagegen können zu haben.
Als ich die Äußerung gehört vom Zuffi, der am Anfang eingespielt hat, Florian, und dass man sich eben jetzt wieder in die Garderobe wird anschreien oder schon hat angeschrien, weiss nicht, habe ich gerade an die Bilder von Fabian Frey gedacht. Dort, wo er ja das Eigengoal unglücklich erzielt, tut er das rummotzen. Und wir denken nicht gegen Schiri, sondern nicht gegen Mitspieler, weil irgendetwas nicht stimmt. So habe ich immer den Eindruck gehabt. Dann später, wo er ja da noch ausgetanzt wird vom Gnomto und das Penalti gibt, ist er auch sehr unzufrieden. Aber auch nicht wieder, er ist nicht sauer auf den Schiedsrichter, sondern auf Pforteleute, denke ich mir. Und in Deutschland ist ja der Reklamierarm von Manuel Neuer, vom Goalie, ist ja bekannt worden, weil der nach jedem Goal tut irgendwie den Arm aufhauen, weil irgendetwas weg sei, Offside-Hands oder irgendetwas. Und jetzt, ich weiß nicht, ob es beim Fabian Frey irgendwie, ich weiß auch nicht, der Reklamierarm werden sie auch gerne mitspielen. Nein, mir hat das echt gezeigt. Ich habe einfach, das habe ich ja auch schon gesagt in dieser Sendung, mir denkt, das Team, das wirkt einfach wie zusammengestellt. Eben, ich habe dann gesagt, im FIFA und ja, eben gute Spieler, aber irgendwie es ist überhaupt nicht harmonisch. Und ich meine, die zweite Halbzeit, und dass man so zusammenbrechen kann in einer Halbzeit, das spricht natürlich schon für das. Und es hat natürlich schon Führungsspieler, aber es hat vor allem viel grosse Namen. Also ich weiß jetzt nicht, ob der Kasami ein Führungsspieler ist. Ich habe zumindest in all diesen Jahren, wo er nichts erlebt momentan ihn nie als Führungsspieler wahrgenommen, sondern einen sehr guten Spieler, der vor allem auch für sich selber spielt, logischerweise, oder zuerst mal an sich denkt. Und von denen hat es natürlich ein paar Spieler bei Basel. Und wenn der Mix mal nicht stimmt, dann kommt eben das zustande, dass man irgendwie auf einen Rückschlag, auf zwei Rückschläge, geht dann alles zusammen und dann verliert man auch so hoch gegen FC Zürich. Und ja, für mich ist das halt schon ein alarmierendes Zeichen, aber das ist ja schon nicht das Erste in dieser Saison beim FC Basel.
Was mir oft aufgefallen ist, ist, dass die Mannschaft nur ein Tempo hat. Und darum hat es in der ersten Halbzeit besser ausgesehen als in der zweiten. In der ersten Halbzeit habe ich es noch spannend gefunden, die beiden zentralen Mittelfeld gegeneinander. Das war so ein bisschen wie Armdrucken gewesen, oder? Also Marquesano, Gemayli und Dumbia beim FCZ und Frey Zuffi und
Kasami,
danke vielmals. Beim FCB, die haben sich da so ein Kräftemessen geliefert und der FCB ist dann auch zu diesen Chancen gekommen. Ja, eigentlich alle FCB-Chancen von diesem Match waren eigentlich praktisch in drei Minuten gewesen, wo man wie so das Gefühl hat, okay, jetzt haben sie so den Arm vom FCZ auf seine Seite gedrückt. Das ist auch der Blaem Gemayli, habe ich das Gefühl gehabt, mal defensiv gemerkt, okay, da fehlt ihm jetzt schon noch ein bisschen der Rhythmus, mag in der Rückwärtsbewegung nicht immer gerade den Sprint anziehen und so. Aber das Spiel vom FCB ist einfach immer im gleichen Tempo. Und das Tempo ist brutal langsam. Das fängt halt beim Klose hinten an und geht über den Zuffi, wo der Ball dann 2 Meter zum Kasami schiebt. Und der Kasami schiebt wieder 2 Meter zurück zum Zuffi. Und er schiebt dann 3 Meter zum Frey. Und der Frey schiebt wieder 3 Meter zum Zuffi. Und der Zuffi schiebt wieder zum Kasami. Und bis dann hat sich also auch, weiß auch nicht, das hat sich jede Mannschaft hinten formiert. Nicht nur der FCZ, der recht gut ist in der Bewegung gegen den Ball, ja.
Und eben nochmal, da kommen wir auch darauf zurück, dass wir relativ viele Spieler haben, die irgendwann mal aufgrund von ihrer Begabung in der Nähe sind von dem Nationalteam und sie jetzt nicht mehr sind. Und mindestens ein Teil von diesen Spielern ist es halt auch, weil sie einfach das internationale Tempo nicht mitgehen. Und ich finde schon, dass man gerade die Leistung von Blaem Gemayli in diesem Kontext müsste sehen. Also angenommen, er hätte sein erstes Spiel auf Kunststrasse gegen IBE machen müssen und hätte Abischer, Sierra und Martins auf dem Fuss gehabt, wäre ein bisschen weniger lustig gewesen für ihn. Also es war wie so relativ gute Umstände für den Blaem Gemayli. Und ja, das hast du absolut richtig gesagt, das hat mit einem gewissen Grundspeed zu tun, wo das Team nicht hat. Der Stocker ist nicht per se ein grundschneller Spieler.
Das sehe ich absolut richtig. Gleich, das ist mir schon seit längerem aufgefallen, dass der FCB einfach nicht mehr die schnellen, gefährlichen Spieler vorne haben, wo sie früher auch hatten. Oder in Cegrova kann man sagen, okay, ist antrittsschnell, dribbelstark, verheddert sich halt leider oft, ist nicht unbedingt ein torgefährlicher Spieler. Stocker ist extrem torgefährlich, gute Flanken, hat auch nicht mehr den Speed von früher. Gabral kann sich natürlich schon durchsetzen mit seinem Körper und mit seiner Wucht. Ist jetzt aber auch nicht einer, der einen 50-Meter-Sprint anlegt. Ich verstehe nicht ganz, warum er nicht einen Oberlin wieder irgendwie ein bisschen versucht anzuführen an die Mannschaft, der Speed hätte. Der Vertrag
aufgelöst hat Kai, im Winter.
Ah, der hat ihn aufgelöst. Okay, gut.
Es war nicht der erste Spieler vom FCB, der verabschiedet worden ist und dann nachher plötzlich wieder auf dem Platz steht, wie der Ricky von Wolfswinkel zum Beispiel.
Aber das wäre ja ein Diva mehr gewesen in diesem Angriff. Oder sagen wir es Diva oder einfach ein schwieriger Spieler mehr. Oder? Von denen ist eigentlich schon grundsätzlich genug, oder? Also ich glaube, der Oberlin, auch wenn er vielleicht der schnellste Spieler wäre mit der Schweiz, nehmen wir würde er in dieser Situation ja natürlich nicht helfen. Mir denkt, sie bräuchte...
Sorry, wenn da gerade müssen wir brechen, aber das sehe ich diametral anders. Das sind doch 7, 8 gutbürgerliche Spiessbürger, die da auf dem Feld stehen beim FC Ball. Also alles wunderbare Schwiegersöhne. Also von Stocker über Frey, über Zuffi, Tschömer, Widmer. Mir fehlt wie das Gegenteil, dass da mal jemand kommt und ein bisschen Drecksau spielt. Und das sind ja vorher gemeint mit Hierarchien. Also es hat einfach wahnsinnig viele ähnliche Spielertypen auf dem Platz. Und ich finde immer, eine Basis für Erfolg ist dass es eine gewisse Mischung gibt in einer Mannschaft. Dass man ja eine Achse hat mit erfahrenen Spielern und dass man aber nachher zum Beispiel auf der Seite Leute drin hat, die sich müssen beweisen, weil sie jünger sind. Es braucht immer einen drin, der vielleicht ein bisschen künstlerischen Geist hat, der so ein bisschen etwas Rebellisches hat. Dann braucht es einen, oder braucht noch zwei, drei Soldaten, die sich zurücknehmen und einfach arbeiten und so. Und ich finde, das ist immer wichtig, für einen guten Mix zu haben. Und beim FC Basel sind eigentlich alle gleich. Also.
Mir ist das aufgefallen, ich habe das auch probiert zu beschreiben in meinem Text über den Blair Jamaili nach dem Match. Er hat sich mal bei einem indirekten Freistoß, also der Ball ist im Tschömer da angelegt worden, der Tschömer hat irgendwie mit 200 km/h flach geschossen und der Jamaili hat sich in den Schuss reingeworfen, hat ihn irgendwie an die Brust bekommen, abgewehrt, nachher schon aufgegumpt. Und ich habe dann am Sonntag mit meiner kleinen Tochter noch einen Dokumentarfilm über den Schwarzwald geschaut, wo Auerhahn vorgekommen sind. Und jetzt wirklich so, da habe ich gedacht, genau so hat er ausgesehen, so eine Auerhahn-Pose, also Brust raus, Kühne rauf und so wie halt so. Und da habe ich gedacht, ja, der Blerim hat sich jetzt daran erinnert, wie das früher, als er gegen den FCB geschootet hat, war. Nämlich, das war immer so ein bisschen eine Mischung aus Fußball und Strassenkampf gewesen. So ein bisschen auf dem, so, was ist mit dir, Kunst, was ist so, weißt du, so. Oder und so ist er da gestanden, komm, bring noch einen. Und es ist aber,
sehr schönes Bild.
Aber es ist keiner gekommen, oder? Und da
genau,
ich,
ja.
Und da habe ich mir gedacht, wahrscheinlich ist er sich kurz wie im falschen Film vorgekommen, weil früher hat es, also wenn einer so umeinander gegockelt hat, und also, Entschuldigung, es ist jetzt nicht beleidigend gemeint gegenüber dem Blair Jamaili, sondern der, im Jockeli, noch halt noch mit Zuschauern auch, dann hat es gekesselt, oder?
Und, das meine ich damit, dass der Taul und Chaka halt fällt. Der verkörpert ja, genau. Ja all das eigentlich. Der hätte ich dort sicher dagegen gehalten.
Genau, und im Gegenzug ist nachher, drei Minuten nachher, hat er dann den ganzen Raum und Platz, wo man nur kann auf dem Fußballfeld, um dann das 1-0 vorzubereiten.
Und was man muss sagen, noch vielleicht zum Schluss, also das Mittelfeld, Zuffi, Frey, Kasami, also das hat sich ja jetzt das erste Mal, was sich überhaupt nicht bewährt, muss man sagen. Also ich erinnere mich jetzt gerade an den Match im Basel zu Scheibe und Basel im Dezember, ich meine, wo sie auch in dieser Aufstellung sind gekommen, wo man denkt, ja, auf dem Papier sieht das super aus, aber die haben einfach dort nicht können entgegenhalten, im Mittelfeld überhaupt nicht, wo dort haben wir nachher davon geredet, dass der Chaka fehlt, oder? Und vielleicht sollte man sich halt als Trainer schon mal fragen, ob das die richtige Aufstellung ist oder ob man da halt noch irgendwie ein anderes Element braucht im Mittelfeld.
Das ist ja gerade ein Problem. Also wenn du so viele Spieler mit dem Anspruch hast, Vierungsspieler zu sein, nicht per se Vierungsspieler, aber Spieler, die den Anspruch haben, Vierungsspieler zu sein, die Erfahrung haben, die gewisse Eitelkeit haben und so weiter. Ja, wer stellst du denn auf? Wenn du vier von denen auf die Bank setzt, für ein bisschen Durchmischung zu sorgen und vielleicht für einen kampfstarken Spieler noch einzusetzen, dann hast du für die Bank plötzlich ein Problem und dann wird es schnell im atmosphärischen Bereich schwierig. Also,
voilà, aber das sage ich ja schon lange, die Mannschaft ist überhaupt nicht gut zusammengestellt. Sie hat grosse Namen, aber es funktioniert offensichtlich nicht. Es gibt natürlich dem Trainer auch Probleme. Eben, wie du sagst, man hat Ansprüche, man versucht denen gerecht zu werden, natürlich auch als Trainer, weil man nicht die Mannschaft gegen sich aufbringen will oder die wichtigen Spieler. Aber offenbar, die Zusammensetzung, die funktioniert einfach nicht. Also sind mal ja über die gewisse Zeitdauer von einem Match mal sie funktionieren, wie der Kai sagt, dass man in der ersten Halbzeit zum Teil noch gut aussieht. Man hat auch bei anderen Gelegenheiten hat man auch schon gut ausgesehen, aber auf Dauer scheint das einfach in dieser Zusammenstellung nicht zu funktionieren.
Das ist übrigens etwas, was mir auch beim Jamaili, um ihn noch mal ein bisschen zu loben, aufgefallen ist. Und zwar, dass schon viel über ihn gelaufen ist, aber dass er wie seinen Mitspieler trotzdem den Raum zur Entfaltung gelassen hat. Es gibt ja so Spieler, die kommen und sagen, ich will da, prägen sie für die Mannschaft, dann saugen sie so alles ein bisschen auf wie ein schwarzes Loch und alle rundum sind eigentlich gar nicht mehr so richtig vorhanden. Oder? Und der Ousmane Doumbia hat, wie der Kai vorhin gesagt, wenn ich auch gefunden habe, einen ganz tollen Match gemacht und nicht nur gegen den Ball, sondern der Blerim hat ihn dann auch noch so ab und zu mal ein bisschen führen lassen. Er hat den Chiumiento City im Jockeli, sage ich Chiumiento, oder Marquesano, wo man ja gemerkt hat, dass er jetzt wieder ein bisschen Luft hat. Er war ja ein bisschen flach gegen Ende vom Jahr, weil er nicht mehr mögen. Immer wieder ins Spiel gebracht. Also es ist auch kein Zufall, dass die Flanke zum 1-0 vom Jamaili auf der Marquesano ausgelöst worden ist. Also er hat wie so, er hat die Fähigkeit zwar, oder zumindest in diesem Spiel jetzt das zeigt, die Fähigkeit, das Spiel in die Hand zu nehmen, aber dann auch wieder seinen Mitspielern so zuzugeben, so zu sagen, schau mal da, komm jetzt. Und
ja, definitiv. Ja, das ist schon immer eine Fähigkeit von ihm, dass er ist ein extremer Teamspieler. Er kann aber auch dann wirklich Verantwortung übernehmen und halt mal von 30 Metern einfach mal einen fahren lassen. Aber ich habe schon das Gefühl, dass er die Spieler um sich herum kann besser machen. Also dass ich habe ein paar Spiele gemacht mit ihm in U21 Nazi und es hat wirklich richtig Spass gemacht mit ihm zu spielen, weil er ist einer, der im richtigen Moment dir kommt, kann helfen, den Ball verlangt, vielleicht die Situation kann lösen, wenn du unter Druck bist, aber er ist jetzt nicht einer, der sich permanent muss in den Vordergrund stellen und jeden Ball will und fordert, sodass die anderen fast keinen Platz haben, um den Ball überhaupt irgendwo in welchen Räumen zu verlangen, und das ist schon eine super Fähigkeit von ihm und einfach nur schon seine Präsenz auch, ich glaube, das hat der Mannschaft extrem gut da, auch zu wissen, wir haben da einen auf dem Platz, der hat schon so viel erreicht, so viel gewonnen, der weiß ganz genau, wie man so ein Spiel muss nehmen, und ich habe auch das Gefühl, dass er vielleicht ein bisschen ein entscheidender Faktor war in der Pause, wo er vielleicht gesagt hat, weißt du was, wir gehen sie jetzt mal hoch angreifen, go pressen. Ich habe nicht das Gefühl, dass das jetzt wirklich an Massimo Rizzo seine Idee war, weil wir haben das jetzt von ihm noch nicht so gesehen. Vielleicht täusche ich mich, vielleicht ist es auch alles auf Massimo Rizzo zurückzuführen, dass er in der Pause gesagt hat, weißt du was, jetzt pressen wir sie mal die ersten 15 Minuten und schauen mal, wo das anführt. Aber ich habe schon das Gefühl, dass da der Gemayli auch ein grosser Faktor ist und einen grossen Einfluss hat auch auf die taktischen Feinheiten.
Gut, aber jetzt in der Pause schon... Der Coach mimt, würde jetzt noch offenlassen, das wissen wir schlicht nicht. Was ich interessant finde, ist, also ich freue mich sehr, dass der Blerim Cemal jetzt beim FCZ spielt. Es gibt diesem Club jetzt endlich gewisse Tiefe, die er sonst nicht hat. Es gibt auch in der Liga gewisse Tiefe. Es macht die Berichterstattung interessanter, wenn so eine Figur zurück ist. Aber in diesen 13 Monaten, wo der Blerim Cemal kein Match gemacht hat, frage ich mich schon, was haben denn die anderen vom FCB in diesen 13 Monaten gemacht? Weil es ist kein gutes Zeichen für den Schweizer Fußball, wenn einer zurückkommt, unsere Quarantäne in China und nachher so eine Arbeitung zeigt in der zweiten Halbzeit.
Aber es ist, was mir auch aufgefallen ist, die Passstärke. Manchmal sind Zürcher, also seine Mitspieler, fast ein bisschen überfordert gewesen, weil es ist klar gewesen, der Spieler auf dem Feld, der am meisten Druck hinter dem Ball hatte, auch bei Pass. Du merkst halt schon, wenn jemand jahrzehntelang in hohen Ligen geshootet hat, hat er jetzt 13 Monate zwar nicht geshootet, aber es ist halt immer noch eine Serie A-Pass. So. Weißt du, was ich meine?
Das ist es. Ja, das sieht man sofort. Ja, das hast du richtig erkannt.
Gewisse Spieler sind so richtig so, wow, was, wow.
Das ist ein anderes Tempo, ein anderer Druck hinter dem Ball. Ja, Diagonalball kommen gezogen auf den Fuß und das nach einem Jahr ohne Spielpraxis ist schon eindrücklich, muss man schon sagen, ja.
Was man muss sagen, auch die Standards, oder? Also, sie haben jetzt gerade schon entschieden und ich meine, ja, das könnte schon noch eine Waffe werden für FCZ. Ich meine, sie hat einen oder anderen Grossspieler, Sobiech hat schon bewiesen, dass er eher kopfballstark ist, aber auch ein Kramer, der eine super Vorlage von Cemayli nicht können nutzen. Aber
ja, sehr zum Unverständnis von Blerim. Also er kann dann schon auch Druck aufsetzen. Also nachdem er macht den Flanken von rechts Freistoß, oder? Der Kramer völlig frei, Kopfball einen Meter nebendurch. Und dann hört man dann im leeren Jockel schon, was der Blerim von der Chancenverwertung haltet vom Blasch. Nicht viel. Wenn wir noch über etwas anderes schwätzen als über den FCB und den FCZ.
Das war gerade sehr interessant, muss ich sagen.
Der René, der uns zulässt und selber als Fernsehmoderator unterwegs ist, sagt immer, man soll aufhören, wenn die Leute noch das Gefühl haben, sie wollten jetzt noch ein bisschen mehr wissen. Dann sei der gute Moment zum Wechseln. Wir machen es jetzt einmal. Dominik, Jean-Pierre und Samé.
Ja.
Ich habe keinen Einspieler von der Ohrfeige. Also ich habe keine Ohrfeige gesehen, hat nicht am Hals getroffen, der Janik Schmid.
Ja, eine Unbeherrschtheit. Nicht die erste, muss man sagen. Er hat sich auf etwa ziemlich genau vor einem halben Jahr in Genf hat er sich ganz etwas Ähnliches geleistet, hat auch dort zu Recht rot gesehen. Und ich habe kürzlich mit dem Christoph Speicher, dem Sportchef, über das geredet, weil der Mohamed Camara hat ja in Rom hat er auch so einen ähnlichen Fall, wo er relativ gegen Schluss des Matches, wo es eigentlich schon aussichtslos ist, hat er sich noch rote gegen Mkhitaryan eingefangen, wegen einer Tätigkeit. Und dann hat eben der Speicher erzählt hatte, ja, eben, dass sie das mit diesen Spielern anschauen, oder? Und das wirklich in die Pflicht nehmen, aber dass sich eigentlich beide Spieler auch in der Folge reuig gezeigt und auch Besserung gelobt und zumindest zusammen ist jetzt in diesem Fall der Beweis schuldig geblieben. Also es ist eine dumme Aktion, wo er natürlich die Mannschaft enorm geschwächt hat und sehr wahrscheinlich auch ihnen die 3 Punkte hat gekostet, oder?
Ja, enorm geschwächt. Also irgendwie gegen Vaduz kannst du als IB noch zu 9 spielen und verlierst wahrscheinlich nicht. Das tue ich mir jetzt weniger das Problem.
Ja, sie haben auch nicht verloren, also, aber ja.
Ja, also, ja. Aber, also für mich ist es schlicht keine rote Karte, klar. Also sie tätschelt sich so ein bisschen gegenseitig und irgendwann, okay, macht der Nsame vielleicht einen Move zu viel. Aber für mich ist es definitiv keine rote Karte. Und ich habe das ja auch schon gesagt, ich finde die Schiedsrichterdiskussionen müssig, weil sie immer so geschlossen sind. Es gibt ja nur schwarz oder weiß per se und darum will ich das nicht anfangen. Aber ja, haben jetzt doch sehr streng
gefunden. Also wie ist das keine rote Karte mit einem ausgestreckten Arm der Gegner am Hals treffen?
Die haben ja einander in einem Zweikampf so ein bisschen tätscheln, der andere zwängt ihn vielleicht noch, der Schmied, hin und her und irgendwann, okay, ja, die Hand geht ein bisschen zu weit aus, aber sie geht ins Gesicht. Sie hat wahrscheinlich auf die Brust gezielt. Also ich habe es relativ harmlos gefunden.
Also ich finde, es ist eine klare Tätigkeit, nur schon der Versuch, ihm einen zu schlagen, ist eine Tätigkeit in meinen Augen und einfach eine Dummheit und eine Unbeherrschtheit, wie das der Dominik richtig gesagt hat. Und nur schon das, nur schon eine Unbeherrschtheit, eine Dummheit muss bestraft werden. Ist ja egal, wie fest er ihn getroffen hat und wo er ihn jetzt genau getroffen hat. Aber das sieht natürlich auf den Bildern schon so aus, als ob er ihm wirklich einen hat wollen schlagen. Und man sieht vielleicht nicht genau, wo er ihn getroffen hat und mit welcher Kraft, aber das spielt ja überhaupt keine Rolle. Weil das gehört einfach nicht auf einem Fußballplatz. Im Hockey ist das vielleicht noch innen vertretbar. Da gibt es mal eine Schlägerei und das gehört zu der Tradition. Aber im Fußball gehört das einfach nicht dazu und das wird bekämpft. Und logische Folge ist da die rote Karte und 3 Spielsperre.
Gut, okay. Aber da kann man, das ist schwarz oder weiß, die Sperre kommt jetzt wahrscheinlich auch. Was ich interessanter finde, warum der Nsame eben sich, wie der Dominik sagt, nicht kann beherrschen auf dem Platz. Und Dominik, du weißt das besser, aber ich frage mich schon, hat der Jean-Pierre Nsame einfach langsam als Schnur voll sich gegen Vaduz-Verteidiger müssen durchsetzen, anstatt gegen der Virgil van Dijk?
Er hätte ja im Sommer gehen können, auf Russland gehen können. Das war ein Angebot, das IB zufriedengestellt hat. Aber er hat er nicht wollen. Er möchte wirklich in eine Top-Liga wechseln. Ich glaube nicht. Das ist nicht der Punkt.
Also jetzt kann er wieder nicht wechseln im Winter. Und das Problem bei ihm ist, er wird immer nur noch schlechter. Und das meine ich im Sinn von, du kannst die Preise, die er angesetzt hat in der vergangenen Saison und vor, das kannst du wie einfach fast nicht halten. Und er ist ja wieder auf einem Top-Niveau, aber ist schlechter als in der Vorsaison. Das ist paradox und es tut mir extrem leid für ihn. Aber also, wo geht der Weg? Und landet er jetzt tatsächlich mal in Frankreich oder England?
Nein, also sehr wahrscheinlich geht er jetzt in diesem Winter nicht weg, weil es sind natürlich auch jetzt wieder Angebote gekommen, aber es ist natürlich kein Club momentan bereit, direkt zu zahlen, oder? Das ist die Rede von Leihtransfers. Aber man muss schon sagen, also da wird er jetzt gerade in ein falsches Licht gespielt. Er ist überhaupt nicht ein Spieler, der jetzt Hundsverrecken weg möchte und irgendwie auch das so symbolisiert mit einer lustlosen Leistung. Ich glaube, der Silvane hat noch etwas Spannendes gesagt nach dem Match und ich glaube, das ist für mich eher ein Erklärungsansatz. Er ist natürlich spätestens seit der letzten Saison, wo er so viele Goal hat geschossen, ist natürlich in jedem Match ist das Augenmerk auf ihn von den gegnerischen Verteidigern. Und der Kai kann das sicher noch besser sagen, wo lange auf Profi-Niveau gespielt hat, als mehr auf Amateur-Niveau. Aber es fällt ja schon ein bisschen dort an. Das sagt auch schon auf Amateur-Niveau, sagt der Trainer, heute müsst ihr auf den schauen, der ist super. Dementsprechend tut man als Verteidiger, ja, ist man sicher enger dran. Man steht ihm vielleicht auch mal extra auf den Fuß. Man tut da ein bisschen ziehen, dort vielleicht sogar mal klemmen, einen kneifen. Ich meine, da hat man einfach eine spezielle Aufmerksamkeit und mit dem muss man lernen umgehen. Und er soll es jetzt aber mittlerweile können, weil es ist jetzt nicht eine neue Situation. Aber er hat sich schon so eine Szene geleistet in Genf. Aber ich glaube, genau, das ist eher der Grund, dass ihm einfach ganz kurz die Sicherungen durchgebrannt sind. Wobei er hat sich jetzt im Nachhinein bis jetzt auch noch nicht zumindest reuig gezeigt. Also er fühlt sich da irgendwie immer noch falsch verstanden.
Also das finde ich eine sehr banale Erkenntnis, oder wenn ich das noch sagen, sehr banale Erkenntnis vom Herrn Seoane, dass jetzt einmal die Gegner auf vier stehen. Darum habe ich auch gesagt, ich finde, es ist keine rote Karte, weil man sich da gegenseitig so ein bisschen getatscht hat. Ich finde aber schon, das mit dem Wechsel, Dominik, du sagst immer, ja, der Speicher hat mir gesagt, ich weiß nur, wir da ein wöchentliches Kaffeekränzchen haben und dann ein bisschen spüren. Aber ich frage mich schon, was passiert mit einem Spieler, wenn er einfach immer muss warten muss? Und er wird älter, er wird per se mal wahrscheinlich nicht besser. Und jetzt bleibt er bei IB. Und was ist denn, wenn er sich im April einen Kreuzbandriss holt? Das ist ja irgendwann der Wechsel, irgendwann ist er vorbei.
Ja, aber, und also, glaub,
aber das ist ja nicht so tragisch, oder?
Aber nur schnell zu unserem... Also, es gehört ja unserem...
Macht das etwas mit einem Spieler?
Das gehört ja zu unserem Job dazu, mit den Leuten zu reden, auch gerade mit den Entscheidungsträgern. Also, das ist kein Kaffeekränzchen. Also, nein, ich finde... Also, er hat ja auch eine spezielle Geschichte, der Jean-Pierre und Sam. Er ist jetzt 27, glaube ich. Er ist ja jetzt nicht mit 18 der Superstar gewesen, sondern hat eine sehr komplizierte Geschichte hinter sich. Er kommt aus Frankreich, aus der Teufel League. Er war dann hier in der Challenge League gewesen. Und er ist schon, also es gibt ja dort die Geschichte und ich finde, die hat ihm immer ein bisschen, ja, seinen Charakter vielleicht auch ein bisschen falsch gehabt. Es gibt ja den Gerichtsprozess jetzt in Frankreich, weil er das Kind geschüttelt hat und so weiter. Und er hat sich seinen Abgang zu IB, hat er sich dann damals erstreikt in Genf bei Servette. Und da hat man zuerst so gedacht, was kommt denn da für einen, oder? Und er hat dann in Bern wirklich bewiesen, dass er ein super typischer, umgänglicher, auch ein Teamspieler. Er ist in der ersten Saison ohne immer zu murren hinter dem Waro gestanden. Er ist auch weiter. Die haben immer ein super Duo gebildet, die zwei. Und ich glaube, da wird ihm schon ein bisschen Unrecht an. Und ich glaube, er schätzt einfach enorm, was er in Bern hat. Da ist er wirklich jetzt eine Figur. Er wird extrem geschätzt im Verein, vom Trainer, vom Sportchef, von den Mitspielern. Und einer, der so eine schwierige Geschichte hat, der gibt es dann vielleicht nicht einfach so schnell auf, für ein Millionensalär auf Russland zu shooten und so weiter. Und ich finde, das ist doch ein schönes Zeichen, wenn ein so ein Superspieler nicht gerade beim erstbesten Angebot der Schweiz verlässt, sondern wird das
erschätzt. Und sich da irgendwo in einer Berner Möglichkeit einnistet und für immer für IB spielt, nein, das finde ich einfach...
Nein, aber ich meine, wenn das für ihn... Nein, er will ja in eine Top-Liga und wenn das
ja,
Angebot endlich kommt...
Ja,
aber
kann er dann nicht mehr.
Ja, das ist so, aber ich meine, das war ein freier Entscheid gewesen. Und ich finde es aber schön, dass man nicht einfach beim erstbesten Angebot Geld nachsäckelt, sondern dass man eben mal eben mit dieser nicht ganz einfachen Geschichte, die er hat, dass man mal auch schätzt, was man hat. Ich finde das absolut positiv. Und dass er überhaupt eben gemögig ist oder so, das hat er ja überhaupt nicht bewiesen. Also er zeigt ja, ich meine, auf ihn ist eigentlich in jedem Match mehr oder weniger Verlass. Also er ist jetzt nicht da einer, der sich völlig zurücklehnt. Im Gegenteil.
Er hat ja auch auf Instagram sich geäussert. Und zwar hat er hier ein Foto von einer, also es sind zwei Fotos von zwei Löwenmüttern, also je eine, wo ihr Löwenjunge im Maul trägt, wie das Grosskatzen und auch kleine Katzen halt so machen. Und irgendwie, also es, einmal auf der einen Seite könnte man das Gefühl haben, dass sie irgendwie das Kind irgendwie bisst und auf der anderen sieht man, wie zärtlich dass sie das Kind trägt. Und er schreibt dann dazu, man soll eben die Sachen nicht immer nur von der einen Seite anschauen, sondern auch von der anderen. Und dann, es ist zwar deutsch, aber ich nehme an, hat Jean Neymar reingeschrieben, also ich habe genug. Von was hat er genug? Also auf was hat er da? Also ich meine, der Schlag von der anderen Seite anschauen wird ja nicht nützen. Ist er provoziert worden oder was will er da damit ausdrücken?
Ja, also auch, dass er irgendwie ungerecht behandelt wird, jetzt in dem Fall von den Schiedsrichter. Also ich meine, ja, also offenbar, ich bin gestern nicht in Vaduz gewesen, aber offenbar ist es ja so gewesen, dass er sich dann eigentlich nach dem Match hat er sich duscht, also nicht nach dem Match, sondern nachdem dass er in Garderobe war, hat er sich auf die Tribüne hocken und der Match zuschauen ist da davor noch abgefangen worden vom Speicher und offenbar ist da noch ein, zwei Wörter austauscht worden. Also ich weiß nicht, ob er sich da in dem Fall jetzt zu Unrecht irgendwie als der Heilige oder nicht gerade als der Heilige sieht, aber ich glaube, es ist offensichtlich, dass er da einen Fehler begangen hat.
Ja, und es zeigt doch das, was ich jetzt schon eine halbe Stunde versuche einfach zu erklären und sogar bis nach Bären versuche zu erklären, da ist doch irgendetwas los mit dem Typen. Jetzt fühlt er sich ungerecht behandelt wegen einer Skireaktion, da kommt doch irgendetwas zusammen. Das ist doch eine Gemengelage und das beobachte ich aus der Distanz.
Also wegen einem Match, wegen einer Szene, ich meine, also Leute, die...
Aber wenn es nur eine Szene wäre, würde er ja nicht so sein auf Insta posten, die Sperre akzeptieren, die Karte akzeptieren und weiter geht's.
Ja, offensichtlich so. Fühlt er sich in dem Moment falsch verstanden. Auch hätte er es in diesem Duell lösen können. Also für mich ist es eine klare rote Karte. Er sieht es jetzt anders, das finde ich speziell, aber also wegen dieser roten Karte da irgendwie jetzt etwas rein zu interpretieren, dass er unzufrieden ist, dass er irgendwie jetzt noch einen Wechsel irgendwie sogar noch möchte, durchboxen oder so irgendetwas.
Durchboxen also, ist sehr schön formuliert.
Genau. Also es ist völlig fehl am Platz. Also.
Durchtätscheln, maximal durchtätscheln, also es ist ja harmlos.
Ich habe noch einen Post bekommen, ich bin zuerst überhaupt nicht rausgekommen, weil der mir es geschrieben hat auf Instagram, heisst Lukas und der Post ist auch von einem Luki underline 27, glaube ich. Und das wäre dann aber nicht der Lukas, der mir geschrieben hat, sondern der Lukas Görtler, der sich auch auf Instagram geäussert hat, und zwar zu dem Penalty, wo St. Gallen gestern bekommen hat gegen Lugano.
Klar geht vieles um den Elfmeter. Meines Wissens darf der VAR angreifen, wenn es eine krasse Fehlentscheidung ist. Die haben es wohl so interpretiert. Aber da versteht man dann manchmal nicht mehr alles. Aber okay, vom Spiel her bin ich zufrieden. Wir können natürlich noch besser, aber wir waren heute so weit, dass wir Lugano hätten schlagen können. 0-0 wäre, glaube ich, aber gerecht gewesen.
Also das ist jetzt der Peter Zeidler, der Trainer vom FC St. Gallen, der aber eigentlich das Gleiche aussagt wie der Lukas Görtler auf Instagram. Der hat nämlich die Regeln vom VAR, also vom Videoassistent, aufgeladen und drunter und umkreiselt, dass der VAR eben nur eingreifen darf bei einem klaren und offensichtlichen Fehlentscheid. Und darunter geschrieben, finde den Fehler, worauf dann auch der Ermedin Demirovic aus Freiburg darunter geschrieben hat, schon wieder, und der Herr Fasli, der Innenverteidiger vom FC St. Gallen, der toll spielt diese Saison, hat einen Facepalm-Emoji darunter gemacht. Und jetzt sind wir auf Instagram und Fußballer Kai, bist du froh, dass es zu deiner Karriere das noch nicht gegeben hat, dass du dich nicht nach jedem Match hast noch können dort äußern?
Es hat es natürlich schon gegeben während meiner Karriere. Ich war dort einfach nicht aktiv und nicht auf Instagram. Und, ja. Aber logisch, der Weg jetzt mit der ganzen Instagram-Geschichte, dass sich jeder irgendwie noch zu allem äußert, und finde ich schon noch recht problematisch, muss ich ehrlich sagen. Also wenn ich da irgendwie im Verein wäre, würde ich meinen Spielern ganz klar sagen, look, postet so wenig wie möglich, tünt euch so wenig wie möglich äußern, weil was bringt das schlussendlich? Also ja, man kann seinem Unmut freien Lauf lassen in der Kabine oder sonst irgendwo, aber muss man das immer in der ganzen Öffentlichkeit, wo die ganze Welt darauf Zugriff hat, machen, finde ich falsch. Und noch zum Penalty. Also ich verstehe überhaupt nicht, wieso sich die Leute da aufregen. Das ist ein klares Foul, und es ist in dem Moment auch ein klarer Fehlentscheid, weil es geht um eine entscheidende Penalty-Szene. Und wenn der eine die am anderen hinten in die Beine rennt, bei der Grundlinie, wo er nachher den Ball reinspielen und noch von der falschen Seite herkommt, dann gibt es einfach da meiner Meinung nach keine zwei Meinungen, und der Schiri hat das auch so gesehen, als er die Bilder gesehen hat. Und wenn sich nachher da irgendwelche Spieler darüber aufregen, der Trainer oder Experten im Fernsehen das nicht einsehen wollen, dann frage ich mich einfach, haben sie sich mal mit dem Schiedsrichtertum überhaupt auseinandergesetzt? Also ist ja ganz logisch, dass der umgeht, und auch wenn er nicht umgeht, wird er behindert, indem er nicht den Ball mit reinspielen kann. Und das ist eine ganz klare Fehlentscheidung in dem Moment und muss auch so geahndet werden.
Der Samuel sagt wahrscheinlich, geile Karte für den Stürmer und Freistoß St. Gallen.
bin ich voll mit dem Kai. Völlig klar. Und ich bin gegen die grundsätzlich bin ich gegen die Reaktionen, gegen Schiri und VAR und so weiter. Andererseits finde ich auch, muss man diesen Spielern irgendwo noch ihre Freiheit lassen. Meinungsäußerung, wir sind ja nicht gerade in Nordkorea. Von dem her, ja, keine grosse Geschichte.
Ich finde noch, das ist vielleicht auch wieder das Problem beim VAR, oder sagen wir so vor Definition das Problem. Man hat ja das gemacht, eben nur bei klaren Fehlentscheiden eingreifen. Das hat mir so festgeschrieben, dass nicht die ganze Zeit der Match unterbrochen wird. Aber ich finde, man hätte es mehr so einfach sagen, der Schiedsrichter, der Videoschiedsrichter, sich bei Sachen zurückzuhalten, aber dass man das gar nicht unbedingt so öffentlich herschreibt, weil für mich ist so ein Penalty. Ich finde, er greift zurecht ein. Und also insofern ist das alles gut vom Videoschiedsrichter. Handkrumm gibt es andere Szenen. Bei Sio Lugano, wo bin ich? Sio Lausanne, sorry. Wo es kein Penalty gibt, wo der Sio Goli es voll macht, aber Handkrumm, für mich ist dort auch kein Penalty. Aber auch dort kann man dann jetzt sagen, ja, warum greift er dort nicht ein und bei St. Gallen greift er ein. Oder das ist für mich ist eher die Definition das Problem, so, wo eben er irgendwie auch die Spieler oder die Fans oder wer auch immer gegen sich aufbringen.
Also ich sage als Gruß an unseren ehemaligen Mitstreiter Fabian Rauch, der immer gesagt hat, er will keinen klinischen Fußball und mit dem Videoschiedsrichter wird der Fußball so klinisch und man hat keine Diskussionen mehr. Wir haben ja genau gleich viele Diskussionen wie sonst, oder? Das kann man, glaube ich, festhalten. Und wahrscheinlich kannst du die Regeln schreiben, wie du willst im Fußball. Irgendjemand fühlt sich immer benachteiligt und findet die anderen einfach die Hohlköpfe. Wenn wir damit die Sendung beenden.
Schönes Schlusswort, ja.
Ich bedanke mich bei euch vielmals fürs Mitmachen. Ich bedanke mich vielmals fürs Zuhören. Ihr findet unseren Podcast überall auf der Tamedia-Webseite oder dort, wo es Podcasts gibt. Wenn ihr euch einschreiben für unseren Newsletter, könnt ihr das machen. florian.ratz@tamedia.ch oder eben über unseren Instagram-Kanal dritte.halbzeit.podcast. Und wir steigen aus mit einem Lied, das mir der Pierre geschickt hat. Es ist vom Sänger und Fußballfan Arik Einstein. Und der Pierre hat mir geschrieben, das sei ein Mix aus dem Manni Matter und dem Polo Hofer. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Bis nächsten Montag. Ciao zusammen.
Bergomi, Baresi, Ancelotti, Donadoni, Canigia, Buruciaga, Basualdo, Maradona, Rincontri di Niguarane, Strada, Vehigita, Buccia, Pacchia, Walker, Pierce, Robson, Gascon, Shilton, Andrinua, Ila Roya, Vasquez, Francescoli, Zenga, Klinsmann, Magnusson, Galvao, Silas, Brolin. Van Dichelen, Van Brokelen, Van Schipwim, Kip Van Basten, McCoist, McClish, McStay, Malpas, McKinley, Johnston, Ruben Paz, Ruben Sosa, Ruben Pereira, De Leon Dominguez, Perdomo, Herrera. Branco Dunga, Alemão, Ricardo, Vecareca, Vichre Kuman, Julit, Alsamendi, Ufonseca. Хидятелин, Оленинков, Заваров, Упротасов, Балбо, Джусти, Увебайн, Конехов, Каясов, Ескобар, Альварес, Оларти, Кочея, Салинас, Мичел, Бутрагеню, Везуви, Зарета, Хесла, Ройтер, Огенталов, Фелер, Литбарский, Меканеки, Мила, Лидовченко, Добровольский.